Steingarts Morning Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Donnerstag, der 17. Juni.
Wir werden damit im Herbst auch noch Probleme bekommen. Ich bin ganz sicher, dass wir in Deutschland auch die Delta-Variante bekommen werden.
Sagt Professor Karl Lauterbach, der große Corona-Erklärer der SPD, im Rundfunk Berlin-Brandenburg. Nach der Ursprungsvariante und der britischen Alpha-Variante nun also die indische Delta-Variante. Die ist wohl noch mal 60% ansteckender als ihre Vorgänger. Und ja, wir Deutsche mit unserem mittlerweile ja beachtlichen Corona-Basiswissen haben begriffen, das Virus mutiert und mutiert still vor sich hin. Und obwohl wir ja eigentlich durch sind mit dem Thema und den Masken und der Testerei und uns regelrecht auf Merkels Öffnungsorgie freuen. Am Strand, im Biergarten, im Café. Trotzdem beunruhigt uns das, was wir da mit halbem Auge lesen. Wir brauchen jetzt bestimmt keine neue Panik, aber was wir brauchen ist präzise Information, damit wir aus dem Sommer 2021 nicht genauso zerzaust und arglos und am Ende auch enttäuscht herauskommen wie aus dem Sommer 2020. Fragen durchaus ernster Natur sind also aufgerufen. Was wissen wir und was nicht? Was genau kommt da auf uns zu? Das bespricht mein Podcast-Kollege Stefan Lischka jetzt mit Professor Jonas Schmidt-Chanasit. Der ist Virologe am Hamburger Bernhard-Nocht-Institut. Und ich weiß nicht, wie es Ihnen gleich gehen wird, aber ich war nach diesem Gespräch beruhigt.
Einen schönen guten Morgen, Herr Professor Schmidt-Chanasit.
Schönen guten Morgen.
Herr Professor, die Inzidenz liegt unter 15, die Impfkampagne geht mittlerweile ganz gut, die Zahl der Corona-Patienten auf den deutschen Intensivstationen ist so niedrig wie seit einem halben Jahr nicht mehr. Trotzdem zeigen sich viele Experten, wie zum Beispiel Herr Professor Lauterbach, besorgt wegen der sogenannten Delta-Variante. Teilen Sie diese Sorge?
Naja, die teilt ja nicht nur Herr Lauterbach, sondern auch die Weltgesundheitsorganisation. Aber wir müssen ja fragen, was bedeutet das für die Bevölkerung? Dass sich Wissenschaftler Sorgen machen, Politiker, ist die eine Sache. Aber was sagen wir konkret der Bevölkerung? Und da können wir sagen, die Daten, die bisher vorliegen, zeigen ganz klar, dass ein vollständiger Impfschutz auch eben sehr gut vor einer Infektion und insbesondere vor schwerer Erkrankung und Tod schützt. Das ist die wichtige Nachricht, die man hier auch nochmal betonen muss. Das heißt nicht, dass man jetzt laissez-faire walten sollte. Natürlich muss man sich auf den Herbst vorbereiten. Wir als Wissenschaftler müssen auch die Eigenschaften dieser Varianten, das ist eben nicht nur die Delta-Variante, sondern es werden ja auch noch viele weitere Varianten in der Zukunft eben kommen, verstehen, erforschen. Das ist eine Aufgabe für die Wissenschaft und die Politik muss letztendlich ja die Bedingungen schaffen, damit eben diese Erforschung der Varianten gewährleistet wird und dass wir eben schnell sehr gute Daten produzieren, um dann zielgerichtete Maßnahmen gegebenenfalls im Herbst dann eben auch ergreifen zu können.
Das bedeutet aber, die aktuellen Impfstoffe, die es gibt, also die von AstraZeneca, von Moderna und der weitere mRNA-Impfstoff von BioNTech, die schützen mich auch vor der Delta-Variante, wenn ich mir zwei Shots habe geben lassen. Weiß man das schon?
Genau so ist es. Das zeigen jetzt auch wieder erste Daten aus England. Also bei BioNTech Pfizer ist das um 96%, wenn man eine Impfung vollständig erhalten hat, und bei AstraZeneca 92% gegen die Delta-Variante. Das sind hervorragende Zahlen und das ist letztendlich das, worauf man eben als Bürger, Bürgerin auch achten sollte. Was kann ich jetzt tun bezüglich der Delta-Variante? Und da gilt es auch wie allgemein, impfen lassen. Und das Zweite, wenn man sich nicht impfen lassen kann oder will, kann man sich natürlich auch durch Maske und Abstand auch vor der Delta-Variante schützen. Das heißt, das, was wir auch schon bei der Alpha-Variante, also der sogenannten britischen oder B117-Variante besprochen haben, dass eine neue Pandemie und ein ganz neues Virus letztendlich auftritt, dem ist natürlich nicht so. Das war bei B117 auch nicht. Auch dort haben die Schutzmaßnahmen, die etabliert waren, geholfen. Die Impfung hat geholfen, die Saisonalität hat geholfen und genauso ist es auch bei der Delta-Variante.
Es war mal die Rede, dass zwei Drittel der Bevölkerung immun sein müssen, damit die sogenannte sogenannte Herdenimmunität sich einstellt. Das war bei der allerersten Variante. Wenn die jetzige Variante aber so viel ansteckender ist, dann muss der Prozentsatz ja auch höher sein, damit wir herdenimmun sind, oder?
Ja, mit diesen Bewertungen und den Zahlen, die Sie da genannt haben, werde ich sehr vorsichtig. Mhm. Da braucht man wirklich eine gute Datengrundlage. Wir verstehen auch alle etwas anderes unter Herdenimmunität. Ich würde es mal so sagen. Die Prämisse, dass sich so viel wie möglich Erwachsene impfen lassen, ist richtig. Sie hilft auch gegen die Delta-Variante. Und wenn es eben mehr sind, dann wird es im Herbst einfacher, eine mögliche Krankheitswelle abzufedern. Aber auch hier müssen wir ja sehen, die Inzidenz, von der Sie jetzt die ganze Zeit reden und die jetzt ja auch in Großbritannien angestiegen ist, wird natürlich eine viel geringere Wertigkeit haben als noch vor einem Jahr, weil natürlich die Krankheitslast, die mit einer erhöhten Inzidenz verbunden ist, viel geringer sein wird. Wir sprechen ja hier über mögliche Impfdurchbrüche, also sogenannte Fluchtmutationen, die dann auch wieder zu Infektionen führen können. Nur die Infektion, diese Reinfektion, die trotz Impfung erfolgen kann, verläuft im Regelfall dann nicht sehr schwer oder tödlich, sondern eben als Schnupfen oder eben als leichte Erkältungskrankheit. Und das würde ja, das ist jetzt spekulativ, würde ja das Krankenhauswesen nicht belasten. Und das ist ja das, worum wir uns Sorgen machen müssen. Es geht ja immer um eine Überlastung in der Krankenhäuser, der Intensivstation, und die werden nicht natürlich durch Schnupfenpatienten überlastet, sondern durch schwer erkrankte Patienten. Und dieses Szenario ist jetzt auch mit der Delta-Variante eben nicht wahrscheinlicher geworden, dass das eintritt.
Das sagt Professor Schmidt-Janasit. Ich sage vielen, vielen Dank für diesen Einblick und für diese Information.
Sehr gern.
Unsere weiteren Themen heute Morgen. Biden auf Europa-Tour. Zusammen mit Sigmar Gabriel, unserem ehemaligen Außenminister und Vizekanzler, ziehen wir Bilanz.
American Leadership is back, das würde ich schon sagen. Da kommt einer und sagt, ich erneuere den Westen. Ich erfinde ihn neu. Da kommt einer, der will diese Werte von liberalen Demokratien erneuern, will im Innern zeigen, dass sie wirken und im Außen sie wieder attraktiv machen. Das ist seine Mission.
Apropos Amerika. Michael Bröker, der Chefredakteur von The Pioneer, erklärt uns jetzt gleich, wie die Kanzlerkandidaten Scholz, Laschet, Baerbock für den Wahlkampf um schöne Bilder aus den USA kämpfen. Und der britische Kulturminister setzt auf Musik als Antreiber für die Impfkampagne. Der Duden, naja, der wird 120 Jahre. Was wir nur aus Gründen der Höflichkeit heute Morgen feiern werden, weil in Wahrheit ja ohnehin schon jeder schreibt, wie er will.
I know there were a lot of hype around this meeting, but it's pretty straightforward to me, the meeting. One, there's no substitute, as those of you who have covered me for a while know, for face-to-face dialogue between leaders. None. And President Putin and I had a share a unique responsibility to manage the relationship between two powerful and proud countries. A relationship that has to be stable and predictable.
Der amerikanische Präsident hat Europa besucht zum ersten Mal in seiner Amtszeit. Er war bei G7 in Großbritannien, er war beim NATO-Gipfel, er hat die Spitzen der Europäischen Kommission getroffen. Und gestern Nachmittag in Genf stundenlang Wladimir Putin, der sich als Gegenspieler sieht. Sigmar Gabriel kennt Joe Biden noch aus seiner Zeit, als die beiden die Stellvertreter waren. Gabriel, der von Merkel, Biden, der von Obama. Und Stellvertreter seines Mist, oder? Hat Biden damals zu Gabriel gesagt, halb im Scherz. Gabriel ist heute Chef der Atlantikbrücke und Aufsichtsratsmitglied von Deutsche Bank und Siemens Energy. Mit ihm blicken wir jetzt gemeinsam auf die Resultate dieser beiden Tage in Europa. Möge er, Gabriel, uns helfen, die Botschaft hinter den Worten zu verstehen und die politische Substanz der vielen Fernsehbilder zu begreifen. Einen schönen guten Morgen, Sigmar Gabriel.
Hallo, guten Morgen, lieber Steingart.
Biden in Europa, Cornwall, Brüssel, Genf. Hat, Herr Gabriel, dieser Besuch uns, also die Europäer und die Amerikaner, wieder näher zueinander gebracht?
Ja, das ist ganz gewiss so, wenn man überlegt, dass zuvor das letzte Treffen G7 mit Donald Trump hatte unter den anderen Teilnehmern das Motto, Don't get him mad. Also macht ihn nicht verrückt. Da ging es gar nicht mehr darum, irgendwas zu erreichen, sondern nur zu erreichen, dass der amerikanische Präsident nicht verrückt spielt.
Nicht noch verrückter als
nicht
er war.
Nicht noch verrückter. Insofern kann man schon sagen, das ist eine völlig neue Gesprächsebene. Alleine die Freundlichkeit, mit der Biden die anderen getroffen hat, war für alle überraschend. Jetzt darf man nicht erwarten, dass sich gleich die Welt wieder völlig verändert. Aber das ist schon der Versuch eines Neuanfangs. Ein bisschen müssen wir Europäer aufpassen, nicht zu unterschätzen, dass es andere Bündnispartner für Joe Biden gibt, die vermutlich noch wichtiger sind als wir. Das sind Japan, Südkorea, Australien, Indien, also die sozusagen näher dran sind an China. Deswegen ist auch kein Zufall, dass er dafür gesorgt hat, dass bei dem G7-Treffen in Großbritannien einige dieser Länder als Gastländer dazugeladen waren.
Gleichzeitig gab es Themen, die haben sehr an Donald Trump erinnert. Bei dem 2%-Ziel, also die Deutschen sollen mehr für ihre Rüstung ausgeben, war er genauso unnachgiebig, wenn auch freundlicher im Ton als Trump. Und auch bei dem anderen wichtigen Thema, dieser Gaspipeline von Russland nach Mecklenburg-Vorpommern, auch da eigentlich keine Positionsveränderung, oder?
Bei Nord Stream, muss ich erstmal sagen, ist doch die große Überraschung, dass er gegen praktisch den versammelten Kongress und Senat seines Heimatlandes Deutschland keine neuen Sanktionen angedroht hat, sondern im Grunde das tut, was Ronald Reagan schon mal gemacht hat, als wir hatten ja schon früher Sanktionen gegen Gaspipelines nach Russland. Er gesagt hat, ich will mir es mit den Deutschen nicht wegen einer Pipeline verderben, sondern hat sich ja eher zurückgehalten. Ich glaube, ich war gerade in den USA, die Sorge dort ist eher, dass die Europäer und die Deutschen auf diese ausgestreckte Hand Bidens eher zurückhaltend reagieren. Ich glaube, man hat sich in den USA erhofft, vor dem Besuch Bidens jetzt, dass wir offensiver auf die Amerikaner zugehen.
Aber wie soll das aussehen? Das ist ja nur ein Moratorium, was er ausgesprochen hat. Und Angela Merkel hat sich ja eigentlich festgelegt, das Ding wird gebaut. Wir sind auf den letzten Metern ja.
Na, ich glaube, es wird auch gebaut und wird auch in Betrieb genommen. Ich glaube, es kann nur noch eine Entwicklung geben, die stoppt. Das ist eine grüne Kanzlerin, weil die Grünen offensichtlich bereit sind, auch 10 Milliarden Euro Strafe zu zahlen, selbst wenn die Pipeline fertig ist, weil man Vertragsbruch natürlich auch begehen würde, wenn man sie jetzt stoppt.
Ist das eine Prognose gewesen mit der grünen Kanzlerin?
Nö, je nach Stimmungslage. Aber die Zahlen zeigen ja, dass im Zweifel Grüne, SPD und FDP eine Mehrheit haben können. Die größte Gefahr für Armin Laschet ist, dass es für CDU und Grüne alleine reicht. Und dann wird Herr Lindner den anderen beiden anbieten, doch Frau Baerbock zur Kanzlerin zu machen. Und dann guckt Herr Laschet in die Röhre. Ich glaube, das wissen die Kollegen bei der CDU auch. Aber zurück zu unserem Thema. Die Grünen sind eigentlich die Einzigen, die sehr hart sagen, wir wollen das aus Gründen des Klimaschutzes nicht, weil wir nicht glauben, dass wir das Gas brauchen. Und zweitens, weil Putin eben eine Politik im Inneren betreibt, die wir nicht unterstützen wollen. Deswegen sind die scheinbar bereit, die Pipeline zu canceln. Ich glaube, ansonsten wird die auch in Betrieb genommen werden. Nochmal.
Und Sie sagen auch, das ist richtig so.
Ja, ich habe das als Minister vertreten, wie die gesamte Bundesregierung immer. Das ist übrigens nicht nur ein deutsches Projekt, sondern durchaus mit anderen europäischen Partnern. Und ich habe allerdings eine andere Argumentation als viele andere. Ich sage, wir haben vor 25 Jahren den Energiemarkt liberalisiert in Europa und haben gesagt, wir schaffen einen Rechtsrahmen und wer sich daran hält, der darf sozusagen sich selbst kümmern um die Frage, woher kriegt er die Energieressourcen. Und ich finde es nicht angemessen, dass selbst ein enger Verbündeter in diese europäische, sozusagen in diese Gesetzgebung interveniert, sondern wenn man die Pipeline nicht will, dann ist das eine europäische Angelegenheit. Wenn es in Europa dafür keine Mehrheit gibt, dann kann es nicht ein Alliierter sein, der sozusagen die Liberalisierung des Energiemarktes zurücknimmt. Das hielte ich für einen großen Schaden.
Die Mindeststeuer für Unternehmensgewinne, 15%, waren auch mal 20, jetzt sind 15% aufgerufen. G7 hat das sich gewünscht, beschlossen, gefordert. Ist das eine für uns Deutsche und für unsere hohen Unternehmenssteuern eine gute oder eine eher schlechte Nachricht?
Das ist erstmal eine gute, weil 15 mehr ist als nichts. Und viele zahlen eben gar nichts zurzeit, weil sie sich legale Steuersparmöglichkeiten leisten. Ich glaube, dass es Joe Biden auch darum geht zu zeigen, dass die Zeiten, in der ein ungebremster globaler Kapitalismus sozusagen überhaupt keine soziale Verantwortung zeigen musste, dass die vorbei sein muss. Er hat ja seine große Mission gefunden, indem er sagt, es geht um die große Auseinandersetzung zwischen liberalen Demokratien und den autoritären Staaten. Und wenn wir die gewinnen wollen, dann müssen wir erstmal zu Hause zeigen, dass die Demokratien in der Lage sind, für Gerechtigkeit zu sorgen und für Wohlstand. Und wenn wir das nicht können, weil sich einige zum Beispiel einfach leisten können, gar nicht beizutragen zum Gemeinwohl, während andere hart arbeiten und wenig davon haben, dann werden wir auf Dauer nicht erfolgreich sein. Das ist die Idee. Das ist eine richtige Mission von beiden.
Kann man das denn gewinnen eigentlich? Die Auseinandersetzung, die Schlacht mit den autoritären Regimen sind eine ganze Menge.
Ja, also ist ja nicht so, dass die Demokratien in den letzten Jahren auf dem Vormarsch waren, aber...
Sind eher ein paar dazugekommen, seitdem wir beide uns für Politik interessieren.
Das ist so. Auf der anderen Seite erfindet hier gerade jemand den Westen neu. Denn was war der Westen? Der Westen ist ja, wenn man Heinrich August Winkler zum Beispiel liest, hier in Deutschland nie eine geografische Bezeichnung, sondern eine normative Idee von Freiheit, von Demokratie, Menschenrechten und die sozusagen zum Maßstab amerikanischen außenpolitischen Handels zu machen und zu sagen, jetzt wollen wir mal diejenigen um uns und mit uns versammeln, die die gleiche Idee verfolgen. Und die, die das nicht tun, konfrontieren. Ich glaube, das ist so ein Dreiklang von Confrontation, auf dem Niveau sind wir gerade, danach wird Competition kommen, also Wettbewerb und am Ende Cooperation. Ich glaube, den Dreiklang verfolgt er. Aber zuerst mal ist das die große Mission eines amerikanischen Präsidenten, wieder sowas wie eine Gemeinschaft von Demokratien zu bilden. Und ehrlich gesagt, das war mal, Trump hat das ganze Gegenteil vorgehabt. Der hat Europa gespalten, der war der Überzeugung, die Welt ist eine Arena und die großen Jungs machen miteinander Deals und der Rest muss halt folgen.
Und Obama mit dem pazifischen Jahrhundert, das hatte ja, wenn man China mal in den Pazifik mit einbezieht, als größte und wirtschaftlich stärkste Macht, hatte ja auch antieuropäische Untertöne zumindest.
Obama war nicht wirklich interessiert in Europa, glaube ich, erst am Ende seiner Amtszeit. Trotzdem kann man sagen, er ist nach wie vor, vielleicht gegen seinen Willen, verwickelt gewesen in die ganzen alten Konflikte im Nahen Osten. Ich glaube, Biden wird vielleicht der erste amerikanische Präsident sein, der diesen Pivot to Asia, also Amerika als pazifische Nation, wirklich umsetzt. Das ist ja das sozusagen die große Herausforderung, wie wir das Vakuum in unserer Nachbarschaft füllen für die Europäer. Aber wir haben eben auch jemanden, der bereit ist, zum Beispiel bei dem Thema Technologieführerschaft, stärkere Resilienz, nicht abhängig sein von chinesischer Technologie, mit dem man auch zusammenarbeiten kann. Auch diese Idee von Build Back Better World, also dieses B3W, dahinter verbirgt sich ja nichts anderes, als eine Alternative zur chinesischen Seidenstraßeninitiative zu schaffen. Einfach um eine Balance in der Welt herzustellen. Das ist nicht viel was anderes, als was der Westen mit der früheren Sowjetunion und dem Einflussgebiet gemacht hat. Sagen jetzt immer alle, das sei kein neuer Kalter Krieg, aber es sind zwei gesellschaftliche Modelle, die aufeinandertreffen. Und wir Europäer, auch wenn wir uns mit manchem schwer tun, was die Amerikaner jetzt von uns fordern, am Ende, glaube ich, gibt es keine Äquidistanz Europas zu USA, Russland oder China, sondern unsere Idee ist mit der amerikanischen, einer liberalen Demokratie, selbst unter Donald Trump mehr verwandt, als mit der Idee Chinas oder des russischen Gesellschaftssystems. Und deswegen werden wir über die Frage reden müssen, was ist unsere Rolle dabei? Das geht erst gerade los. Diese, sag mal, die Suche, wie ist die Balance zwischen Konfrontation, Wettbewerb und Kooperation, die fängt gerade erst an. Und ich glaube, wir sind gerade Zeitzeuge so einer Geburt.
Was ist unsere Rolle, wenn wir mal auf Russland schauen, das uns ja näher liegt, nicht nur geografisch, auch politisch, auch historisch, als China beispielsweise? Ist da unsere Rolle womöglich, die Amerikaner und Russen dichter zueinander zu bringen, als sie es alleine schaffen würden?
Man möchte sich das wünschen, aber ich bin, glaube ich, Realist genug, um zu glauben, dass die beiden nicht so richtig, weder Biden noch Putin, auf Europa oder Deutschland hört, wenn es um deren Verhältnis geht. Aus Sicht von Joe Biden möchte er, so sagt er das, ein stabiles und verlässliches Verhältnis zu Russland haben. Kein freundschaftliches oder keins, wo man sich nicht mehr als Gegner betrachtet, sondern verlässlich und stabil, so wie es ja früher zwischen USA und der Sowjetunion auch war. Ich meine, die Tatsache, dass man es jetzt eines Gipfels beider Präsidenten bedarf, damit die sich gegenseitig wieder einen Botschafter schicken. Also selbst in den schlimmsten Zeiten des Kalten Krieges waren die diplomatischen Kanäle zwischen diesen beiden Supermächten offen. Jetzt waren sie geschlossen. Putin auf der anderen Seite weiß, dass Biden das will. Und eigentlich lebt er von Instabilität und Unsicherheit in der Welt. Deswegen gibt es schon mal ganz unterschiedliche Voraussetzungen. Allerdings ist er sich natürlich seiner ökonomischen Schwäche bewusst. Und er weiß, glaube ich, auch, dass am Ende des Tages die Gemeinschaft mit China aus Sicht der Chinesen eine ist, wo die Chinesen auf die Russen als zweitklassig herabblicken. Deswegen wird er versuchen, dieses Treffen mit Biden quasi als Staatsmann zu signalisieren. Also sagen, guckt mal, die Europäer, die müssen sich mit Biden immer in einer Gruppe treffen. Der Rest der Welt kriegt gar keinen Termin, aber ich, Russland, wir haben das Recht, auf Augenhöhe mit dem amerikanischen Präsidenten zu verhandeln.
Aber was ist dann unsere Rolle? Was könnte sie sein? Versuchen Sie mal eine Skizzierung dieser europäischen Rolle zu sein, außer der vielleicht des Zuschauers.
Ohne die Achse mit Amerika, glaube ich, haben wir kein Leverage gegenüber Russland und Putin. Aber das ist schon, sagen wir mal, auf der Biden-Agenda ist Russland nachrangig. Das sollten wir nicht vergessen. Auf unserer Agenda ist Russland mindestens genauso wichtig wie China, weil wir einfach Nachbarn sind.
Warum ist das für ihn nachrangig? Was denken Sie?
Nummer eins bei Biden ist die Innenpolitik. Das
wie
ist das Wichtigste.
Wie für alle US-Präsidenten.
Ja, für ihn besonders, weil er natürlich weiß, wie gespalten das Land ist, wie viel Anhänger Trump immer noch hat. Und er weiß auch, dass die Gespaltenheit Amerikas dazu führt, dass der Rest der Welt skeptisch auf Amerika schaut. Denn alle fragen sich natürlich, wer ist denn jetzt der Übergang? Biden oder Trump? Wer kommt nach Biden? Nochmal Trump oder ein ähnlicher? Er weiß, dass Amerikas Macht und Einfluss in der Welt geschrumpft sind. Das, glaube ich, unterscheidet ihn sehr von seinem Vorgänger. Und Nummer zwei ist China. Jetzt könnte man sagen, Nummer drei ist China, Nummer vier ist China. Dann wird er versuchen, sagen wir, das Iran-Thema, die Nuklearisierung des Irans zu verhindern, was übrigens immer schwerer wird, je näher die Wahlen dort rücken. Und Russland ist eher so ein Störenfried. Helmut Schmidt hat mal zur Sowjetunion gesagt, ein Obervolta mit Atomwaffen. Also wirtschaftlich eigentlich ein Zwerg, ein Entwicklungsland, aber nur also militärisch groß. Und Russlands Problem besteht eigentlich darin, dass der militärisch-industrielle Komplex immer noch nicht überwunden hat, dass sie kein Empire mehr vertreten. Das ist wahrscheinlich einer der Hauptgründe, warum sie so aggressiv gegenüber ihren Nachbarn auftreten. Das Problem ist, dass Putin weiß, dass Biden ihn am liebsten ruhig stellen möchte, damit er sich um China und die Innenpolitik und anderes kümmern kann. Und das wird eher dazu führen, dass der russische Präsident nach Möglichkeiten sucht, die Aufmerksamkeit des amerikanischen Präsidenten zu erreichen.
Er lebt davon, dass er ein bisschen Trouble, ein bisschen Excitement, auch ein bisschen Unruhe um sich.
Das ist ein Spoiler in der internationalen Politik. Ich glaube, das Hauptproblem im Verhältnis beider Länder ist darin, dass beide Länder aus ihrem Verhältnis Innenpolitik gemacht haben. Das Verhältnis zu Russland ist innenpolitisch das Thema in den USA, wegen der Einmischung in den Wahlen. Und umgekehrt, die USA sind innenpolitisch das Thema in Russland, sozusagen nach dem Motto, das ist unser Gegner, der Westen, deswegen Rally Around the Flag, der Nationalismus. Was man sich wünschen müsste, ist, dass beide Länder wieder ein normales außenpolitisches Verhältnis zueinander haben. Dass ihr Verhältnis wieder Gegenstand der Außenpolitik wird. Weil dann wirkt Diplomatie, dann ist Konfliktvermeidung möglich. Solange die beiden Länder das sozusagen als innenpolitische Waffe vor Augen haben, solange wird es schwierig bleiben.
Man hat ja das Gefühl, es ging jetzt in Genf genau in diese Richtung. Was wäre die Überschrift über diesen Joe Biden-Besuch, den ersten als Präsidenten in Europa mit diesen vier Terminen, NATO, G7, Putin, EU, von der Leyen? Was wär so eine Überschrift?
American Leadership is back. Das würde ich schon sagen. Da kommt einer und sagt, ich erneuere den Westen. Ich erfinde ihn neu. Nicht mehr Westlessness, wie die Münchner Sicherheitskonferenz gesagt hat, sondern nein, da kommt einer, der will sozusagen diese Werte von liberalen Demokratien erneuern, will im Innern zeigen, dass sie wirken und im Außen sie wieder attraktiv machen. Das ist seine Mission.
Eine Renaissance des Westens.
Das ist Bidens Mission, aber nicht im Sinne von zurück, sondern nach vorn.
Sigmar Gabriel, ich bedanke mich für dieses Gespräch.
Gern.
Und was, Gabor, ist eigentlich heute in der Hauptstadt los?
Na, da überlegen sich die Kanzlerkandidaten hinter den Kulissen schon jetzt, wie sie sich in der Sommerpause am besten in Szene setzen können. Vor allem mit wem? Also Olaf Scholz, Annalena Baerbock und Armin Laschet planen Auslandsreisen. Und da buhlen sie um prominente Gesprächspartner. Und bei mir ist jetzt Michael Bröker, der Chefredakteur von The Pioneer. Guten Morgen, Michael.
Guten Morgen, Gabor.
Dann verrat uns doch, was genau haben die Kandidaten da eigentlich vor?
Ja, die neue US-Administration, so neu ist sie ja gar nicht mehr, ist hoch im Kurs. Sowohl Olaf Scholz als auch Annalena Baerbock planen eine USA-Reise. Und auch Armin Laschet will ganz gerne nach Washington. Und alle würden am liebsten, da der Präsident ja sehr unwahrscheinlich ist als Gesprächspartner, die Vizepräsidentin treffen, Kamala Harris. Die ist eine Projektionsfläche gerade für die Linken, sodass vor allem Olaf Scholz und Annalena Baerbock sie als Ziel ganz klar intern nominiert haben.
Aber hat denn überhaupt jemand Chancen, sie tatsächlich zu treffen, wenigstens für einen Fototermin?
Ja, ausgerechnet der, der im Kandidatenrennen im Moment noch im Hintertreffen liegt, Olaf Scholz, hat die besten Chancen, denn er ist Vizekanzler. Er reist am 2. Juli bereits in die USA, trifft dort seine Amtskollegin Yellen. Aber er ist eben auch Vizekanzler und damit Stellvertreter der Kanzlerin in Deutschland und könnte dann auf Augenhöhe eigentlich auch die Vizepräsidentin Kamala Harris treffen. Das ist zumindest das Ziel der Kampagne rund um die SPD und es soll um eine zufällige Begegnung im Rahmen seiner ohnehin geplanten USA-Reise Anfang Juli kommen.
Aber die Union ist ja auch nicht von gestern weg. Die Kanzlerin fliegt am 14. Juli zu Joe Biden nach Washington. Wäre das nicht eine Gelegenheit für, ich sag mal, Armin Laschet, sich dieser Delegation anzuschließen?
Ja, es ist sogar tatsächlich zumindest schon mal als Idee angedacht worden im Kanzleramt, ob nicht verdiente Ministerpräsidenten mitfliegen, zum Beispiel einer von der SPD, vielleicht Herr Tschentscher, und einer von der CDU, zufällig Herr Laschet, um ihm diese Bühne zu geben. Aber im Team Laschet ist das ja eigentlich gar nicht gewollt. Man will ja den eigenen Auftritt, die eigene Auslandsreise und die eigenen Gesprächspartner. Und man will nicht Beiwerk von Angela Merkel sein und nach dem Handshake mit Joe Biden sich dann auch noch aufs Foto schummeln. Insofern Armin Laschet wird aller Voraussicht nach nicht mitfliegen und seine eigene Reise suchen. Er plant einen Frankreich-Besuch. Emmanuel Macron gilt als sicherer Gesprächspartner für ihn, denn er ist deutsch-französischer Koordinator. Und er liebäugelt eben auch noch mit einer eigenen USA-Reise, aber nur dann, wenn er auch mindestens auf Ebene Vizepräsidentin Gesprächspartner findet. Sonst wird er es unterlassen.
Na, dann sind wir doch mal gespannt, welche Bilder dieser Sommer und dieser Wahlkampf noch produziert. Vielen Dank, Michael.
Vielen Dank, Gabor.
Und was war heute Nacht an der Wall Street los?
Da sprechen alle über die Zinssitzung der Fed, der amerikanischen Zentralbank. Denn der Feind ist ja klar, die Inflation. Was die Fed dagegen tun will, das erklärt uns jetzt unsere Wall Street Reporterin in New York, Sophie Schimanski. Einen wunderschönen guten Morgen, Sophie.
Guten Morgen, Gabor.
Was sagt Jerome Powell, der Chef der Fed? Wie will er auf die drohende Geldentwertung reagieren, Sophie?
Ja, wenn die Inflation längere Zeit deutlich über dem 2%-Ziel der Notenbank steht.
If we saw signs that the path of inflation or longer-term inflation expectations were moving materially and persistently beyond levels consistent with our goal, we'd be prepared to adjust the stance of monetary policy.
Sie haben ihre Inflationsprognose angehoben auf 3,4% auf dieses Jahr gesehen, hoch von 2,4%. Sie sehen den deutlicher als erwarteten Anstieg des Preislevels also ganz klar und erkennen ihn als solchen an. 7 Notenbanker sind laut dem aktuellen Dot-Plot-Diagramm für eine Zinserhöhung in 2022 schon. Im März waren es nur 4 Notenbanker. In 2023 könnten es dann sogar 2 Zinsschritte sein. Aber die Notenbank sieht die Inflation nach wie vor nicht als dauerhaft an. Sie erwarten, dass es in 2022 wieder runtergeht Richtung 2% Inflation.
Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
Na, dass der Streit um die Rechtschreibung in diesem Land offenbar schon sehr, sehr weit zurückreicht, wie diese Dreisat-Dokumentation gut beschreibt.
Als Konrad Duden 1869 den Direktorenposten am Ruthenäum antritt, ist in der deutschen Sprache ein Orthographiestreit in vollem Gange. Schon seit Jahrhunderten sind sich die Deutschen über die richtige Schreibweise einzelner Wörter uneins. Und selbst nach der Gründung des Deutschen Reiches 1871 ist noch immer keine Lösung in Sicht. Doch jetzt wächst der Druck, endlich auch einheitliche Rechtschreibregeln für das ganze Deutsche Reich festzulegen.
Aber der Druck war dann doch wohl nicht so groß. Denn erst Jahrzehnte später, um genau zu sein, vor 120 Jahren, am 17. Juni nämlich 1901, wird auf einer Konferenz in Berlin erstmals eine gemeinsame deutsche Orthographie aller deutschsprachigen Staaten festgelegt. Der Germanist Dr. Wolfgang Krischke blickt zurück und nennt uns einen der Streitpunkte.
Heiße Eisen, wie beispielsweise die gemäßigte Substantivkleinschreibung, die sowohl von Grimm als auch von Duden gefordert worden war, wurden auf dieser Konferenz vermieden, weil man ihren Erfolg nicht gefährden wollte.
Die nächste Rechtschreibreform gab es dann in Deutschland erst knapp 100 Jahre später.
Die einen halten sie für genial, die anderen schlichtweg für eine Katastrophe. Gemeint ist die Rechtschreibreform, die ab Mitte 1998 gelten soll. 100 der derzeit 212 Rechtschreibregeln sollen dann gestrichen werden. Keine Angst, eine Übergangsregelung ist auch eingeplant bis ins Jahr 2005. Das Ganze wird also halb so dramatisch.
Na, der Mann hat gut reden, von wegen nicht dramatisch. Ich habe den Eindruck, wir leben immer noch in dieser Übergangsregelung.
Auch nicht wirklich Anlass zur Freude gibt das vermutlich zäheste Reformwerk aller Zeiten, die Neuordnung der deutschen Rechtschreibung. Und nachdem an der Reform immer weiter rum reformiert wurde, weiß inzwischen kaum noch einer, wie es denn nun wirklich richtig ist. Delfin mit F und Stängel mit Ä ist ja in Ordnung, aber schreibt man Radfahren nun zusammen und du, groß oder klein, Fragen über Fragen.
Fragen, die einem letztlich nur der Duden beantworten kann, wie dieser Deutschlehrer beschreibt.
Wir waren früher wirklich hundertprozentig sicher als Lehrer, wie etwas geschrieben würde. Ich musste nicht mehr im Duden nachgucken. Jetzt sitzen wir nur noch mit dem Duden da und kontrollieren ständig, gehört das, was da geschrieben ist, vielleicht zu eines dieser 1500 Ausnahmeregeln? Gehört es vielleicht zu diesen vielen Regeln, wo man mal so und mal so schreiben kann?
Fazit: Das, was vor 110 Jahren begonnen hat, hat kein gutes Ende genommen. Die Reform der Reform hat dazu geführt, dass heute jeder eigentlich so schreibt, wie er möchte. Aus dem Duden wurde das Duden-Kollektiv. Zumindest bei der Sprache wurde der alte Sponti-Spruch Wirklichkeit. Anarchie ist machbar, Herr Nachbar.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Na, dass der englische Kulturminister Oliver Dowden über so profundes Wissen im Bereich der Unterhaltungsmusik verfügt, das beweist er jetzt mit einer eigenen Songliste auf Spotify. Bei dem Streaming-Dienst, da können User nämlich ihre eigenen Playlisten unter einem bestimmten Namen und auch unter einem bestimmten Motto erstellen und dadurch Fans und Follower einsammeln. Und der britische Kulturminister hat genau das getan. Er verbindet mit seiner Playlist Songs to get vaccinated eine hochpolitische Botschaft. Denn er will die Impfbereitschaft in Großbritannien ankurbeln. Und die Lieder, die er da ausgesucht hat, sollen uns ermuntern oder seine Landsleute ermuntern und die Impfmüdigkeit bekämpfen. Da findet man dann zum Beispiel den Song Hit Me With Your Best Shot von Pat Benatar. Auch Calypso-Klänge sind zu hören. Harry Belafonte fordert die Briten unmissverständlich auf, sich in die Schlange vor das Impfzentrum zu begeben. Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie bitte nicht Ihren Arzt oder Apotheker, sondern am besten Cool and the Gang. Das ist die Botschaft des Ministers. Denn die Band hat nach Auffassung von Oliver Dowden den einzig wahren Schlusssong für diese nervtötende Pandemie geschrieben, der man jetzt doch mit einem Pieks in den Oberarm entkommen kann. Celebration. Ich wünsche Ihnen einen schwungvollen, einen vergnüglichen Start in diesen neuen Tag. Bleiben Sie mir gewogen, es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart. Celebrate.
all celebrate and have a good time.
It's a celebration.